Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr. Guten Morgen. Sie hören unsere Frühinformationen mit diesen Themen. Die Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg werden nicht angetastet. Großbritannien ist mit seiner Forderung abgeblitzt. Der sudanesische Präsident al-Bashir droht seinen Nachbarn offen mit Krieg. Die Lage ist sehr kritisch, sagt unser Afrika-Korrespondent. Und der Westen kritisiert Argentinien nach der Verstaatlichung einer Ölfirma. In Lateinamerika gibt es aber auch Applaus für diesen Schritt. Im Studio sind Karin Britsch und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
Großbritannien hätte die Arbeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einschränken wollen, ist damit aber gescheitert. Die 47 Justizminister des Europarats lehnten die Forderung ab. Die britische Regierung hatte verlangt, dass das Gericht in Straßburg nur noch besonders problematische Fälle behandelt. Das widerspricht aber einem der Grundprinzipien des Europäischen Gerichtshofs. Danach haben alle das Recht, dort Klage einzureichen. Sudans Präsident Omar al-Bashir droht seinem Nachbarland offen mit Krieg. Al-Bashir sagte, sein Land werde sich das von Südsudan besetzte Ölfeld zurückerobern. Südsudan hält das Ölfeld im Grenzgebiet seit letzter Woche besetzt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte die Besetzung und verlangt von beiden Ländern, ihre Truppen aus den umstrittenen Gebieten abzuziehen. Weltbankpräsident Salik kritisiert die geplante Verstaatlichung der Erdölfirma YPF in Argentinien. Das sei die falsche Maßnahme, sagte Salik in Washington. Die Erdölfirma YPF ist ein Tochterunternehmen des spanischen Ölkonzerns Repsol und das größte Ölunternehmen in Argentinien. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner hatte die Enteignung mit fehlenden Investitionen des spanischen Mutterhauses begründet. Kritik an der geplanten Verstaatlichung gab es auch von der Europäischen Union sowie von Ländern wie Mexiko oder Chile. In Bahrain versucht die Polizei zu verhindern, dass sich die Unruhen im Vorfeld zum Formel-1-Grand Prix vom Sonntag ausweiten. Mit Tränengas und Blendgranaten gingen die Ordnungskräfte gegen Demonstranten in der Hauptstadt Manama vor. Der Protest richtet sich unter anderem gegen das Formel-1-Rennen. Dieses war im vergangenen Jahr wegen der Proteste gegen die Regierung abgesagt worden. In diesem Jahr will Bahrain den Anlass unbedingt durchführen, um zu zeigen, dass es die Lage im Land unter Kontrolle hat. Der gestürzte malische Präsident Touré ist in das Nachbarland Senegal geflüchtet. Das erklärte ein senegalesischer Präsidentensprecher. Ob Touré mit der Zustimmung der Putschisten ausgereist ist, ist unklar. Offenbar versuchten Soldaten, Touré und seine Familie auf dem Flughafen in Bamako aufzuhalten. Das Militär hatte Touré vor einem Monat aus dem Amt geputscht. Die Lage im Land ist seither äußerst angespannt, auch wegen des Konflikts mit Tuareg-Rebellen und Islamisten im Norden Malis. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat im ersten Quartal seinen Umsatz auf 21,4 Milliarden Franken gesteigert. Das ist ein Plus von 5,6%. Die Resultate aus den Halbfinals der Fußball-Europa League. Atletico Madrid schlägt den FC Valencia mit 4:1 und Sporting Lissabon gewinnt gegen Athletic Bilbao 2:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.964 Punkten, minus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.567 Punkten, minus 0,2%. Der Dollar wird zu 91,35 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,20 bzw. zu einem Dollar 31,62. Das Wetter, es ist weiterhin oft bewölkt und vielerorts fällt zeitweise Regen. Schnee gibt es ab rund 1100 Metern. Die Temperatur erreicht 11 bis 14 Grad.
Heute Morgen am Freitag, es ist 8.04 Uhr. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg habe zu viele Kompetenzen. Das findet die konservative britische Regierung und sie wollte diese Kompetenzen beschneiden. Doch die meisten anderen Mitglieder des Europarats wollten davon nichts wissen. Fredrik Steiger.
So hat sich Premierminister David Cameron die von ihm in Brighton einberufene Ministerkonferenz des Europarates nicht vorgestellt. Er wollte nämlich den britischen Vorsitz in der Organisation nutzen, um dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof die Zähne zu ziehen.
The time is right to ask some serious questions about how the court is working.
Die britischen Tories betrachten nämlich, genauso wie etwa die Schweizer SVP, die Straßburger Urteile als Angriff auf die nationale Souveränität. Man brauche keine Lehren von fremden Richtern, tönt es aus diesen Kreisen. Der britische Justizminister Kenneth Clark.
The court in Strasbourg can't act as just another layer of appeal.
Der Gerichtshof dürfe sich nicht europaweit als oberste Justizinstanz gebärden. Die Briten forderten, dass nicht mehr jeder der 800 Millionen Bürger der 47 Europaratsmitgliedsländer nach Straßburg appellieren darf, dass es hohe Hürden gibt, dass das Gericht keine Einzelfallurteile mehr fällt, sondern sich nur noch prinzipiell äußert in gravierenden Fällen. Es wurde befürchtet, dass sich in Breiten eine unheilige Allianz zum Schaden des Gerichts bilden könnte. Denn auch Problemstaaten punkto Menschenrechte wie Russland, die Ukraine oder die Türkei tun sich schwer mit den häufigen Verurteilungen durch Straßburg. Doch diese Allianz unterlag jetzt. Schon bevor heute die sogenannte Breiten-Deklaration verabschiedet wird, ist klar, die Unabhängigkeit und Autorität des Gerichts bleibt unangetastet. Gerichtspräsident Sir Nicolas Brazza, selber ein Brite, argumentierte in Breiten so.
It is not surprising that governments and indeed public opinion in the different countries find some of the court's judgments difficult to accept.
Natürlich missfielen manche Urteile seines Gerichts Regierungen oder der öffentlichen Meinung. Doch das sei kein Grund, das Gericht zu schwächen. Vielmehr müssten die Staaten sowie nationale Gerichte von sich aus die Europäische Menschenrechtskonvention besser respektieren. Genauso argumentierten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Eine klare Mehrheit der Europaratsmitglieder wehrte jetzt den britischen Angriff erfolgreich ab.
Im Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds tobt ein Machtkampf. Denn große Entwicklungsländer verlangen mehr Macht. Doch die Plätze am IWF-Tisch, die sind begrenzt. Deshalb müssen zwei europäische Länder bald ihren Platz räumen. Die Schweiz, die will bleiben. Und seit ein paar Tagen kursieren Gerüchte, dass sich die Schweiz und Polen künftig abwechseln wollen an der Spitze der Stimmrechtsgruppe. Sie wollen so ihren Sitz retten. Dieser Plan bekommt nun konkrete Formen. Aus Washington, Maren Peters.
Die Polen haben bestätigt, dass die Verhandlungen über einen rotierenden Sitz mit der Schweiz in der Endphase sind.
We are meeting the Swiss constituencies tomorrow and after that we'll be ready to announce possible changes if any.
Man treffe sich am Freitag mit den Schweizern, sagte der polnische Notenbankchef Marek Belka am Vorabend dem Schweizer Radio. Nach diesem Treffen, spätestens aber am Samstag, werde man über mögliche Änderungen informieren. Belka hält sich zurzeit in Washington auf. Er nimmt an der Frühlingstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank teil. Auch Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist derzeit in Washington. Er werde heute oder morgen schon Entscheidungen in der Sitzfrage präsentieren können, nicht nur mögliche Varianten, betonte Belka am Rande einer Veranstaltung.
I'll be ready. Not to ascribe probabilities, but decisions.
Bei der Frage, welche Vorteile Polen vom Zusammenspiel mit den Schweizern im IWF habe, blieb der polnische Notenbankchef allerdings vage.
Better cooperation with Switzerland, as always.
Eine bessere Kooperation mit der Schweiz, wie immer, sagte er. Und die Schweiz?
Better cooperation with Poland.
Eine bessere Kooperation mit Polen. Wer hätte das gedacht? Um das Bekenntnis zum IWF zu unterstreichen, hat Polen dem IWF am Mittwoch 8 Milliarden Dollar für die Brandmauer versprochen. Und auch die Schweizer haben zugesagt, dass sie einen substanziellen Betrag in Milliardenhöhe geben wollen. Wie viel genau, ist noch nicht bekannt.
Es ist 8:09. Sie hören heute Morgen. Der Ton wird rauer, die Worte klarer. Sudans Präsident Omar al-Bashir droht dem Nachbarn Südsudan offen mit Krieg. Und Sudan wolle die besetzten Ölfelder im Grenzgebiet zurückerobern, sagte al-Bashir. Die Ermahnungen der UNO und der Afrikanischen Union scheinen ihn kaum zu beeindrucken. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser gefragt, wie ernst diese Drohung von Präsident al-Bashir denn sei.
Das weiß im Moment wohl fast niemand, aber Tatsache ist, dass man am sudanesischen Fernsehen einen alten Autokraten sieht und hört, der seinen Ton ungeachtet aller internationalen Ermahnungen zur Mäßigung massiv verschärfte, offen mit Invasion in die Hauptstadt des Südens droht, nach Juba, den Feind als Insekten bezeichnet und die versammelte Jugend aufruft, diese zu vernichten. Wie ernst es ihm dabei ist, das weiß ich auch nicht, aber solche Worte sind hochexplosiv und die Leute hier in Ostafrika fürchten sich vor einem neuen Krieg.
Aber ist dieses Drohen al-Bashirs nicht einfach ein Säbelrasseln und primär eine verbale Markierung seiner Stärke?
Omar al-Bashir ist ein gesuchter Kriegsverbrecher. Seit der Abtrennung des Südens vor 9 Monaten verlor der Sudan fast alle seine Öleinkünfte und damit seine wirtschaftliche Basis. Also die Unzufriedenheit im Sudan ist sehr groß und ein Konflikt oder gar ein Krieg käme dem Mann wahrscheinlich nicht ungelegen. Fairerweise muss man erwähnen, dass im Süden dies nicht völlig anders ist. Der Süden hat nach 20 Jahren sein Feindbild verloren. Also auf beiden Seiten wäre ein Krieg durchaus ein Mittel für eine innere Einigung.
Al-Bashir tritt als Aggressor auf. Wie sind denn die Rollen in diesem Konflikt verteilt?
Der Süden und der Norden führten über 20 Jahre lang einen Bürgerkrieg und die ethnischen Animositäten sind noch viel älter. Der Süden wurde während Jahren vom Norden wirtschaftlich und politisch diskriminiert, da gibt es tiefe Wunden. Umgekehrt demonstriert der Süden gegenüber dem Norden seit 9 Monaten ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Nun besetzt der Südsudan das zwischen beiden Seiten umstrittene Ölfeld Heglig und es war absehbar, dass der Norden das Khartoum, das als riesige Provokation auffassen wird.
Nun ist es 9 Monate her, seit der Großstadt Sudan zu 2 eigenständigen Ländern geworden ist. Damals war ja der Jubel enorm. War aber, muss man bilanzierend auch sagen, die Unabhängigkeit des Südens zu wenig vorbereitet? War es ein Schnellschuss damals?
Ich würde es vorsichtig so formulieren, die Weltgemeinschaft hat in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben nicht ganz erledigt. Aber wesentliche Fragen waren eben nicht gelöst, Gebiets- und Grenzfragen oder eben der Streit um Ölreserven im Grenzgebiet, eben wie Heglig, und seitdem eskalieren die Spannungen zwischen den beiden Staaten jeden Tag mehr.
Sagt unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser über den schärfer werdenden Ton von Sudans Präsident Omar al-Bashir. Jetzt nach Argentinien. Die geplante Verstaatlichung des Energiekonzerns YPF, einer Tochterfirma des spanischen Repsol-Konzerns, die gibt weiterhin zu reden. Die Regierung in Madrid will nun den Handel mit Argentinien einschränken. Buenos Aires hingegen gibt sich bisher unbeeindruckt. Thema ist diese Enteignung in Lateinamerika aber schon. Ulrich Achermann.
Argentinien treffe seine Entscheidungen, um die Interessen des Landes und der Gesellschaft zu verteidigen, erklärte ein Regierungssprecher in Buenos Aires kühl. Er reagierte auf Repressalien Spaniens, das in Argentinien fortan weder Sojatierfutter noch Agrodiesel kaufen will. Das US-amerikanische Staatsdepartement verurteilte nach einem Besuch des spanischen Außenministers die Verstaatlichung in Argentinien ebenfalls. Auch Frankreich und die Weltbank halten die Aktion der argentinischen Regierung für einen Fehler. Sie hatte am Montag die Aktienmehrheit der spanischen Repsol am 1992 privatisierten Energiekonzern YPF übernommen. In Lateinamerika fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Mexiko stellt sich auf die Seite Spaniens. Kolumbien versucht, Kapital zu schlagen und ausländische Investoren anzuziehen, die sich aus Argentinien verabschieden wollen. Sein Land enteigne keine Auslandinvestoren, versicherte Staatspräsident Juan Manuel Santos bei einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten. In Chile, wo die gesamte Energieversorgung von Privaten erbracht wird, gab es auch Verständnis für das Vorgehen der Argentinier. Vertreter der Mitte-Links-Opposition werten es als positiv, dass sich Argentinien das Erdöl- und Erdgasmonopol zurückgeholt hat. In Chile möchte die Linke seltene Bodenschätze wie Lithium stärker staatlich kontrollieren lassen. In Argentinien stimmt nächste Woche zunächst die kleine Kammer des Parlaments über die Verstaatlichung ab, die auch in den Oppositionsparteien viel mehr Anhänger hat als Gegner. In den letzten Jahren hat sich in Südamerika der Trend hin zu staatlichen Energiemonopolen deutlich verstärkt. Vor Argentinien haben bereits Bolivien und Venezuela private Öl- und Gasfirmen enteignet oder die Rolle des Staates zumindest stark ausgeweitet.
Das war heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio Deres. Unsere Inhalte finden Sie auch online. Deres.ch ist die Adresse im Netz. Redaktion heute Simon Weber, am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio Deres. Mehr Informationen auf Deres.ch.